Willkommen in der Blackbox, in dem leeren Raum, mit dem alles beginnt. Bühnenraum, Funkraum, Dark Web, Mindset. Die Blackbox konserviert, hört und schreibt mit Fragen, Antworten, Diskurse. In diesem Podcast schauen wir unter die Bühnenbretter der freien darstellenden Künste in Ost- und Mitteldeutschland. Was bewegt die freie Szene? Wie kann sie gestärkt werden? Die Blackbox, das feuerfeste Gehäuse für kreative Signale der freien darstellenden Künste Mitte-Ost.
Dies ist die vierte Folge und heute wagen wir uns in ein thematisches Minenfeld. Spannend, unberechenbar und auch ein bisschen beängstigend, ob der Komplexität. Wir widmen uns der Herkunft, dem Ost in Mitte-Ost. Wie war das nach der Wende? Wann blühte in den ostdeutschen Landen kreative Vielfalt auf? Wie viel Vergangenheitsbewältigung steckt noch heute in den Stoffen, die auf der Bühne verhandelt werden? Hierzu spreche ich mit Frank Reich, Geschäftsführer des Landesverbands Freier Theater Brandenburg und seit 1995 für die Belange der freien Szene aktiv. Und mit Angelika Waniek, Performerin und Hochschuldozentin aus Leipzig. Willkommen in der Blackbox, ihr zwei.
Willkommen, Angelika. Willkommen, Betty.
Hallo, ihr zwei.
Im Osten geht ja die Sonne auf, doch auch künstlerisch. In den freien darstellenden Künsten liegen ja die themenvorgebenden Zentren eher im Westen. Wie schätzt ihr denn den Austausch in den freien darstellenden Künsten zwischen Ost und West ein, Angelika?
Also vielen Dank für die Einleitung und für die Frage. Ich würde gern vielleicht noch erstmal diese These, die du gesagt hast, dass die kreative Vielfalt, wie es mit der besteht seit der Wende, würde ich vielleicht dem entgegensetzen, dass ich denke, die Vielfalt war auch, soweit ich das überblicken kann, auch in Zeiten der DDR da. Es gab Vielfalt, es gab eine wahnsinnig große Subkultur. Das ist, was ich in meinem Rechercheprozess über Performing Arts in der DDR erfahren habe. Deswegen würde ich da so ein Fragezeichen dahinter machen, ob diese Vielfalt wirklich erst später kam. Ich würde sagen, sie gab es schon immer, nur ist die Frage, wie sie rezipiert wurde und wie sie jetzt auch wieder an die Öffentlichkeit kommt. Also sozusagen eher die Frage nach der zweiten oder dritten Öffentlichkeit von Performing Arts im Osten stellen. Bin ich schön die Frage umgangen? Würde die mal an vielleicht... Darf ich dir an dich, an Frank, weitergeben?
Danke, Angelika. Ich muss dir da recht geben. Also es gibt immer, es gab im Osten sogar meiner Meinung nach größere Sehnsüchte nach Alternativen, größere Sehnsüchte nach anderen Sichtweisen, größere Sehnsüchte nach anderen Praktiken, wie man mit Realität umgeht, mit Kunst. Die fand sowohl in öffentlichen Formen als auch im Untergrund statt, in beiden Formen. Also wir waren im Gegensatz zu bestimmten Räumlichkeiten in Sachsen, hatten wir im Prinzip von Anfang an die Ost- und West-Fernsehprogramme. Wir hatten von Anfang an die Ost- und West-Radioprogramme mit sowohl Musik als auch Hörspiel, als auch schon ganz frühe, ganz spannend zu hörende Feature über Befindlichkeiten. Die gab es denn auch irgendwann im Osten. Also es gab im Prinzip literarische und wildere literarische Formen auch im Osten. Aber erstmal war der Untergrund, wurde in jetzt den konkreten Ort Potsdam zu nennen oder Brandenburg, der war in West-Berlin natürlich sprühend. Ja, und das hat man hier im Osten mitgekriegt. Das haben wir mitgekriegt und wir haben versucht, uns dem auch konkret zu erschließen und haben... Das war, in der Musik war das ganz offensichtlich. Das wurde natürlich, das gab diese Coverbands als ersten Impuls, sich musikalisch zu betätigen. Den gab es im Osten wie im Westen. Die Garagenbands, die gab es hier im Osten genauso wie im Westen. Velvet Underground und Pink Floyd wurden hier wie dort. Und David Bowie, als der in West-Berlin war, haben wir den im Prinzip, ich habe gedacht, der wohnt hier um die Ecke. Ja? So, hier gab es ja bloß eine kleine Mauer zwischen uns, die zwar unüberwindbar war, aber die wurde durch Medien schon durchbrochen. Und ich habe, da muss ich Angelika jetzt recht geben, ich habe ja nun meine am Zentralhaus für Kulturarbeit in Leipzig, den Leipziger Untergrund, ich sag mal so 84, 85, 86 auch kennengelernt. Und der war meiner Meinung nach viel substanzieller als der in Berlin. In Berlin wurde ganz viel immer sehr schnell gecovert. während man, ich habe da in der Münze, gibt es die Münze noch? Münze, da habe ich eine Performance gesehen, da haben sie versucht mit Video, mit einem Fisch, der an der Strippe hing, so lange die Treppe runter zu laufen, bis das Video christlich wurde. Also da wollte man wissen, wie unendlich ist denn das Video mit seiner digitalen Aufzeichnung. Die Gründerzeitviertel boten große Behaglichkeit in den großen Wohnungen. Die Buden wurden ganz wild genutzt. Es gab Leerstand in Gewerbegebieten, der wild genutzt wurde, also ehemalige Schlossereien. Es war verrückt, es war wirklich verrückt. Und wir haben eigentlich versucht, jeden Impuls, der uns irgendwie erreicht hat, zu verstehen und damit irgendwie selber was anzufangen. Ja, also ob das nun die Dichte schreiben war oder wie im Puppentheater. Wir hatten aber nicht nur die Fühler in Richtung Westen ausgestreckt, sondern wir haben auch versucht, das osteuropäische wilde, ursprüngliche Theater, was sich auch zu artikulieren anfing, also ganz ehrliche, auf Auseinandersetzung beruhende Formen mit tragischen und komischen Elementen eben auch. Ja, das haben wir alles sehr aufgenommen.
Angelika, du bist ja in der BRD aufgewachsen und lebst aber ja seit 15 Jahren in Leipzig. Über dich kann man ja im Internet lesen, in ihren Solo-Performances analysiert sie bestehende kulturelle und historische Narrative. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben aus deiner Arbeit und woran man erkennen kann, wie und ob auch ostdeutsche Biografien deine Arbeit prägen?
Also ich kann vielleicht mit der aktuellen Performance einsteigen, die ich zusammen mit Hermann Heisig gerade entwickle. Das heißt, wir haben ein erstes Showing gehabt. Premiere ist im Herbst in der Schaubühne Lindenfels. Die Ausstellung, ich switche immer zwischen Ausstellung und Performance als bildende Künstlerin. Die Performance heißt Ich stehe auf und setze mich wieder hin. Und wir wurden eingeladen über ein Katapult, das ist ein Festival der freien Szene hier in Leipzig, etwas zu zeigen. Und wir haben in der Schaubühne Lindenfels uns einerseits mit dem Ort der Schaubühne Lindenfels auseinandergesetzt. Das heißt, also wie war da der Bruch zu erkennen? Wann hat die Schaubühne Lindenfels aktiv angefangen zu agieren? Was war vorher in den Räumen? Zum anderen haben wir das Thema Solidarität, was wir zusammen mit weiteren Akteurinnen unterschiedlicher Szenen zusammen erarbeiten. Darunter zum Beispiel Gabriele Stötzer, eine Performance-Künstlerin, die in der DDR aufgewachsen ist, dort auch viel aktuell als Zeitzeugin befragt wird, aber aktuell auch noch performativ arbeitet. Wir haben mit ihr gesprochen und gearbeitet über Fragen nach körperlicher Form von Widerstand. Und das ist sozusagen etwas, was ich als ortsspezifisch benenne, einmal konkret auf den Ort die Schaubühne Lindenfels, als einen Ort, in dem über Körper Themen einer Öffentlichkeit nahegelegt werden oder zum Verhandeln aufgemacht werden, aber dann auch Ortsspezifigkeit, das heißt zu schauen, wie sah die Szene oder wie sieht die Szene in Leipzig aus, wie wird in Leipzig Solidarität verhandelt miteinander, was bedeutet es zu protestieren, der Körper auf der Straße und auch sozusagen in dem Moment Zeitzeuginnen in dem Moment Gabriele Stötzer zu befragen, wie sie das sozusagen, weil sie also diese ganze Spanne umfasst. Also was ich jetzt auch bei Frank herausgehört habe, also das ist etwas, was mich sehr beschäftigt in meiner Arbeit, dieses Zuhören, diese Praxis des Zuhörens zu etablieren, also einander zuzuhören in den Lebensbiografien und darüber zu gucken, wie klingt es bei mir an und wo können wir uns auch überschneiden. Das ist vielleicht jetzt etwas ausführlich, aber eine ortsspezifische Arbeit.
Wir haben ja jetzt uns einem Komplex gewidmet, der einfach sehr groß ist, wie ich ja auch eingangs sagte. Und ich möchte gerne mit euch jetzt einmal schauen, wie es um die Wendezeit aussah. Und wir haben mit dem Journalisten Torben Ips gesprochen. Er hat nämlich zu Transformationsprozessen des Theaters um die Wendezeit geforscht und konnte uns zur Entstehungsgeschichte des freien Theaters nach der Wende einiges erzählen.
Da gab es so zwei verschiedene, also Gründungsbewegungen nach 89. Zum einen bildete sich aus den sogenannten, also aus den Amateurbereichen, die so an den soziokulturellen Zentren angesiedelt waren, an den Kulturbundhäusern, da bildete sich eine erste starke freie Szene, also so das poetische Theater, wenn wir an Leipzig denken, alles, was so im Bereich, im Umfeld der NATO stattgefunden hat, die sich jetzt auf einmal professionalisieren konnten, also die davor in diesem soziokulturellen Bereich, würde man das heute nennen, gewirkt haben und die jetzt also eine Professionalisierung machen konnten. Und all diese soziokulturellen Zentren waren auch finanziert, weil es einfach ganz viele ABM-Stellen gab.
Kurzer Einschub zur Erklärung. ABM steht für Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. ABM-Stellen waren staatlich bezuschusste, eher kurzfristige Stellen, die in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit geschaffen wurden. So eben auch nach der Wende.
Also es gab Anfang der 90er ABM-Theater und das waren dann die ersten freien Gruppen, die dann teilweise professionelle Schauspieler waren, teilweise aber eben auch nicht, sondern auch wie in Westdeutschland ja üblich, dass in der freien Theaterszene auch für Quereinsteiger oder Querköpfe ein bisschen mehr Platz ist als an den großen Häusern. Und dann gab es zwischenzeitlich eine Tendenz, dass aber dann nicht viel Nachhaltiges draus passiert, dass sich Schauspieler oder Theaterleute, die nicht mehr am Stadttheater arbeiten konnten, dass die sich zusammengeschlossen haben und dann eine freie Theatergruppe gegründet haben und aber im Grunde mit einer Ästhetik, die sehr, sehr stark an dem literaturgeprägten Stadttheater sich orientierte. Und das waren aber meistens nur so Übergangserscheinungen, die aber gerade am Anfang auch als oft sehr wichtig gesehen wurden, die sich aber dann nicht haben durchsetzen können, sondern im Prinzip hat sich diese, ich dachte mal, soziokulturelle Schiene durchgesetzt, bis zu dem Punkt, dass dann natürlich irgendwann wirklich auch originäre Neugründungen etwa aus den Theaterhochschulen sich ergaben.
Frank, so viel sei jetzt mal verraten. Du warst ja, als die Mauer fiel, um die 30 Jahre alt. Wie hast du denn das Entstehen der freien Theaterszene in Brandenburg erlebt?
Also ich war ja seit ungefähr 85, 86 in der Puppentheatergruppe Stückwerk. Wir sind mit einem Trabi und einem Hänger sind wir rumgefahren, haben uns freigenommen, sind in Kitas, in leeren Landgasthöfen zu Weihnachtsmärchen aufgetreten. Also es gab studentisches Theater in Potsdam. Also ich habe erstmal Potsdam und Berlin ganz stark wahrgenommen und ein kleines bisschen Leipzig. Magdeburg auch noch. Magdeburg, Leipzig, Potsdam und Berlin. Es gab, ähnlich wie bei den Musikern, gab es Gruppen, künstlerische Gruppen, die im Prinzip neben ihrer normalen Arbeit, die Broterwerb war, sich Freiräume schafften und dafür viel, viel unabhängiger als heute, ohne monetäre Interessen zu arbeiten anfangen konnten. Wir haben uns zweimal in der Woche getroffen und am Wochenende Freitag oder am Wochenende sind wir dann mit dem Trabi und dem Hänger rumgefahren und sind aufgetreten. Also wir haben uns selber organisiert und hatten im Prinzip viel, viel weniger finanzielle Interessen. Also die waren eigentlich nebensächlich. Das, was wir eingenommen haben, wenn wir was eingenommen haben, das haben wir im Prinzip in die neuen Stücke gesteckt. Wir brauchten keine Honorare, weil wir im Prinzip angestellt waren. Wir sind ja alle irgendwie arbeiten gegangen. Das war im Prinzip, ich muss den Torben Itz von diesen beiden grundsätzlichen Sachen bestätigen, aber ich würde sagen, dass diese sich selber betätigen, sich selber künstlerisch auseinandersetzen mit Realität, das gab es schon vor der Wende. Es gab einen ganz, ganz großen Impuls, der kam aus dem Thüringer und aus dem sächsischen Raum. Und der wurde, in Mecklenburg gab es sowas auch, man hat sich im Prinzip mit traditionellen Kulturformen auseinandergesetzt. Und der größte Impuls kam eigentlich von der Folklore. Also an die Folklorebewegung, dass die eben in Mecklenburg wieder platt gesungen haben, in Sachsen haben sie sächsisch gesungen und in Magdeburg haben sie Rap mit Börde-Slang gemacht oder sowas. Es war ganz verrückt. Das war wirklich, das hat zum Selbstverständnis und zum Selbstbewusstsein unheimlich beigetragen. Und da dockten sich eigentlich immer Leute an, die da hingegangen sind und die gesagt haben, sowas mache ich auch und das mache ich aber anders. Ich mache das ganz anders, ja, aber sowas Ähnliches mache ich auch. Die Impulse, die DDR wurde, war in den letzten 10 Jahren auch eine viel, viel offenere Gesellschaft. Also es wurde im Prinzip nicht mehr so stark reglementiert und es wurde sogar zu Selbstäußerungen milde aufgefordert fast. Seid doch mal aktiv, mach doch mal was. Das war wirklich, das war so. Also diese Schwarz-Weiß-Malereien, die man heute immer wieder hört, die kann ich überhaupt nicht bestätigen. Wenn man aktiv war, natürlich wollte ich niemals den Untergang der DDR voraussagen. Den habe ich im Prinzip bis 89 nicht erkannt und war genauso überrascht wie alle anderen, dass mit einmal die Mauer fiel. In einem System, wo im Prinzip hier fast 1 Million Menschen unter Waffen waren, ja, und bewaffnet waren und hätten losgehen können. Das ist so ähnlich wie jetzt in Afghanistan, ja. Da waren ja auch so viele Bewaffnete, die im Prinzip von einem Tag auf den anderen gesagt haben, das machen wir nicht. Und das so ähnlich war das in der DDR auch. Es gab ja im Prinzip ganz, ganz große militärische Strukturen. Armee, Staatssicherheit, Polizei, Kampfgruppen, wie es ich, Zoll, alles Mögliche gab es da, ja. Und so, also die Bereitschaft, sich auf was Neues einzulassen, die war grundsätzlich da. Und hinzu kam, dass 89 im Prinzip alles in Frage gestellt wurde. Der Staat in seiner Grundstruktur hat nicht mehr funktioniert. Er hat ja gar nicht mehr funktioniert. Dadurch, dass die Westmark eingeführt wurde, waren sämtliche Handels- und Wirtschaftssysteme, nicht nur das politische System, sondern Handel, Wirtschaft, alles, Konsum, hat auf der bisherigen Basis nicht mehr funktioniert. Und kulturell hat schon noch was funktioniert. Also wir waren nach wie vor in einer großen Brecht- und Stanislavski-Tradition als Künstler, muss ich mal so sagen, ja. Und diese Stringenz, die gab es sowohl bei den Amateuren, also Brecht übers Theater mit der Ästhetik, das haben wir alle gelesen, das haben wir alle gefressen. Und wir haben uns auch noch mit Aristoteles auseinandergesetzt und mit Stanislavski auch ein kleines bisschen. Ja, das kam. Und ich kann das von Torben Itz da nur bestätigen, ist dadurch, dass die Stadttheater auch alle hinterfragt wurden. Sie waren ja auf einen Schlag nicht mehr finanzierbar. Die Städte waren alle pleite. Die Bezirke und dann später die Länder haben nur durch Schuldenaufnahme funktioniert in allen 6 neuen Bundesländern. Sind jetzt 6? Ich glaube ja. Und dann daraus kam im Prinzip einerseits der Impuls, das kann ich auch. Also von den, wie hier beschrieben wird, Amateuren oder Semiprofessionellen, ich würde es mal besser mit Semiprofessionell beschreiben, das trifft es, glaube ich, besser. Wenn man 10 Jahre lang Amateur ist, ist man nicht mehr Amateur. Dann hat man eine eigene Sicht auf die Welt entwickelt und wenn man sich dann noch artikulieren kann, ist das noch besser, ja. Und das sind dann semiprofessionelle Leute und die standen gleichberechtigt neben, natürlich habe ich nicht so eine Stimmausbildung wie jemand, der 4 Jahre an Ernst Busch 2 oder 3 Mal die Woche Stimmausbildung hatte. Ja, das ist, aber wir haben uns im Prinzip auch wacker geschlagen und hatten auch sich immer weiterentwickelnde Bühnenpräsenzen. Die Infragestellung von allem, das war, glaube ich, noch ein größerer Impuls für die freie Szene. Und dieser Impuls, das kann ich auch, das mache ich besser. Und auch größere Stücke, kleinere Stücke oder größere Stücke, es reduzierte sich dann später immer wieder auch auf kleinere Formate. Das war, glaube ich, einer der großen Impulse und es war eine ganz große Offenheit da. Und wir hatten, das darf man nicht vergessen, wir in Brandenburg, wir hatten im Prinzip auf der Länderseite als Partner Aufbauhilfe NRW. Und damit gab es im Prinzip im Landeshaushalt irgendwann die Position für freie Privattheater, 100.000 Euro. Die haben sie einfach abgeschrieben aus NRW und dann war das bei uns im Land drin. Ja, also damit war klar, wir haben nicht nur Stadttheater und haben nicht nur Polizisten zu bezahlen und Lehrer, sondern wir haben auch freie Künstler zu bezahlen. Damit wurde im Prinzip ein Impuls gesetzt und dieser Impuls wurde, und das war das Schöne, der war im Prinzip sofort aufnehmbar. Es waren sofort Leute da, die gesagt haben, da beantrage ich Geld und die haben das auch gekriegt.
Ich würde euch gerne noch eine weitere Stimme zeigen. Wir haben mit der Schauspielerin Susanne Barth gesprochen und Susanne war junges Ensemblemitglied, hat in Leipzig studiert, hat 87 ihren Abschluss gemacht und hat dann den Mauerfall als junges Ensemblemitglied in Magdeburg erlebt und war dann auch Teil des Gründungsensembles der Freien Kammerspiele Magdeburg, also neben wenigen anderen eines der ersten freien Theaterhäuser nach der Wende.
Wir haben damals sehr viele Erst- und Uraufführungen gemacht, vielfach auch von ehemaligen Autoren, die eben nicht so gespielt werden konnten, weil sie eben nicht so gewollt waren von der Staats- und Regierungspartei in Ostdeutschland. Und ja, wir haben anstrengende Kost den Leuten angeboten und mussten aber feststellen, dass natürlich die Neugier der Menschen auf die Welt, auf das andere, auf den anderen Teil Deutschlands viel stärker war als das, was wir ihnen bieten konnten. Das war so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass die Zeit und der Umbruch stärker ist als das, was du auf dem Theater abbilden kannst.
Ich möchte gerne erstmal Angelika fragen. Gibt es denn aus deiner Sicht typisch ostdeutsche Themen, die dann auf den Bühnen verhandelt wurden? Beziehungsweise kannst du dich dem anschließen, was Susanne Bartha gerade beschrieben hat, aus deiner Wahrnehmung heraus?
Also vielleicht auch nochmal anknüpfend zu der Frage zuvor. Sind ja schon die kulturpolitischen Instrumente angesprochen worden, die sozusagen auch die Landschaft, in der wir jetzt agieren, bestimmend oder seit dem Umbruch sozusagen, dass es Ländersache oder auch Kommunensache ist, die Kulturpolitik und dadurch auch hier speziell in Leipzig Organisationen oder Räume wie die NATO und auch die Schaubühne Lindenfels erwachsen konnten dadurch. Die Themen, also so wie ich Susanne Bartz verstanden habe, erzählt sie, dass diese, oder das ist auch das Tolle an den Performing Arts, man kann ja die Themen sofort körperlich auf die Bühne bringen und die Reflexion findet dann oft mit dem Publikum und im Nacheinander statt. Und es braucht so eine gewisse Zeit, dass man diese Themen dann auch lesen kann und dass diese Themen auch einen Diskurs bestimmen. Und das, also in dem Moment gehe ich damit ein und sage ja, das, was ich empfinde, was aktuell auf den Bühnen gezeigt wird, sind zum Beispiel, ich musste an Shishi Pop Oratorium denken. Das ist ein Stück, das sich um das Erbe dreht, also was erben wir. Und es wird in unterschiedlichen Städten gespielt, auch in unterschiedlichen Ländern. Und dadurch wird ganz schön interessant aufgedeckt, die Strukturen, die mich betreffen, also warum habe ich ein Erbe? Ich komme aus Westdeutschland, ich kann auf ein Erbe blicken, aber wieso meine Kollegin aus Ostdeutschland auf kein Erbe, auf kein finanzielles Erbe blicken kann. Und so denke ich, kommen diese Themen, die die Wende mitbestimmt haben, diese Sensibilitäten, die kommen jetzt sehr stark auf und werden verhandelt in den Häusern. Ich muss auch an Anna Z. und Hermann Heisig denken, die mit ihrer aktuellen Arbeit Resonanz sich ost- oder biografischen Themen und auch ostbiografischen Themen widmen und auch ganz klar die Frage an alle stellen, warum gewisse Themen, die den Osten betreffen, nicht sichtbar sind oder wenn, dann marginalisiert. Ich denke aber auch Themen der Diskriminierung, wenn wir Diskriminierung auch auffassen im strukturellen Bereich von Dominanzkultur, Mehrheitsgesellschaft, Westdeutschland und im Gegensatz dazu dann ostdeutsche Gesellschaft. Also das sind Themen, die verhandelt werden, die auch jetzt nochmal unter der Brille von vielleicht feministischen Perspektiven ganz klar und stark, so empfinde ich das, in der freien Szene aufs Tablett kommen und die Menschen konfrontieren. Nicht immer dezidiert mit dem Kontext Ost, sondern für mich sind es Strukturen, die sich darin zeigen und die ich lesen kann, die dieses Thema des Verständnis füreinander und dieses ich will aber auch gesehen werden beinhalten. Also es betrifft auch das Thema der Identitätspolitik.
Ich will da Angelika mal gleich drauf antworten. Ich kann das alles bestätigen. Ich muss auch sagen, dass die Aufnahmebereitschaft für Neues nach der Wende so weit von groß war, diese Offenheit, sich Neuem zu widmen. Ich glaube, dass es umgekehrt nicht funktioniert hätte, dass im Prinzip 5 Millionen Ostler in den Westen hätten ziehen können und dort gleich so anerkennend aufgenommen wurden und so dominant gleich alle Positionen einnehmen konnten. Ja, das war die Offenheit im Osten und das Verständnis dafür, dass hier was Neues beginnen muss, war am Anfang ganz, ganz groß. Das war allen klar, es funktioniert nicht mehr so. Und dieses Reflektieren und dieses Mündigwerden, da muss ich Angelika auch recht geben, das setzte erst langsam ein. Also dieses mündige Reflektieren, die Gesellschaft wurde diverser, die Eigeninteressen spielten mit einmal eine viel größere Rolle, da der Überlebenskampf im Prinzip in eine härtere Phase eintrat. Du hast viel größere Form von Eigenverantwortlichkeit wahrnehmen müssen. Also du musstest dich im Prinzip in einer ganz anderen Weise um das monetäre Überleben kümmern, also beruflich weiterentwickeln. Man musste sich am Arbeitsplatz anders verhalten. Also es war ja, ich muss immer wieder sagen, so viel Verlogenheit, wie ich hier im äußerlichen Repräsentieren heute erlebe, was man hinterfragen und erkennen kann, das gab es im Osten auch. Aber in solch massiver Form, mit solchen Auswirkungen, also solche Formen von Mobbing, was ich jetzt schon erlebt habe, Ausgrenzung gab es im Osten auch. Es gab auch Leute, die sich unfair, und es gab auch Karrieristen, und es gab auch Leute, die nur ans Geld gedacht haben. Aber das ist schon viel spezieller geworden. Und diese persönliche oder meine Familie zuerst und mal sehen, wie es den anderen geht, das gab es in der diese Überlebenssituation, die war im Osten nicht so. Du bist im Prinzip auch nicht aus deiner Wohnung rausgeflogen. Also das bist du gar nicht. Das waren die ersten Erlebnisse, dass du aus deiner Wohnung rausgeflogen bist, wenn du Pech hattest. Du hast in der Regel, haben die alle ein- oder zweimal ihre Arbeit verloren, ihre neue Arbeit verloren. Die mussten sich völlig neu erfinden, sich völlig neu orientieren. Und es hat ja funktioniert. Und das mit einer so großen Offenheit, da muss ich, das kann ich bei Angelikas Ausführungen nur bestätigen, das hätte andersrum nicht so funktioniert. Man muss, wenn man sich das ja nur anguckt, wo, von wem oder von welchem Bevölkerungsteil hier, wenn es im Ost-West geht, heute alle leitenderen Positionen besetzt werden, das ist ja erschreckend. Aber das hat doch was mit der Offenheit, mit einer auch teilweise hilflosen Offenheit von Ostern zu tun. Ja, wir sind eben nett und sagen erstmal zu dem anderen, wie geht's denn dir und kann ich dir was Gutes tun oder sowas. Wisst ihr, also so, dass ich mich hier gleich mit meinen eigenen Interessen so verschleiert und mental schön versteckt so durchsetze, ja. Das hatten wir im Osten nicht drauf. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Angelika, das hast du schön beschrieben und ich habe versucht, da nochmal eine kleine andere Perspektive rauszugeben. Ja, danke.
Danke euch. Frank, du hast ja jetzt gerade auch angesprochen und Angelika auch. Ihr habt darüber gesprochen, dass dieser Reflexionsprozess auch über die Geschehnisse und das Leben im Osten ja erst nach und nach eingesetzt hat und auch erst nach und nach einsetzen konnte. Habt ihr euch da auf künstlerische Arbeiten auch bezogen? Und wenn ja, wie ist eure Perspektive auf die Annahme des Publikums? Also es ist ja schon durchaus ein Komplex, sich mit Themen zu beschäftigen, die viele Menschen ja auch gerne zur Seite schieben, verdrängen. Jeder hat eine persönliche Perspektive darauf. Und wenn es dann solche Arbeiten gibt, eben wie von Shishi Pop, wie nehmt ihr da die Publikumswahrnehmung auf?
Ich kann dazu nur sagen, dass im Prinzip dieses Spiegeln von Realität in der Kunst ja deshalb Akzeptanz hat und auch diese neuen Sichten und dieser neue Umgang mit Realität, weil man sich an diesen Stücken oder Performancen oder an diesen Ergebnissen der künstlerischen Arbeit sehr gut selber vergleichen kann immer. Man reibt sich damit im Prinzip, indem man sagt, dem ging es so, Betty, Eva, Angelika ging es so, wie ging es denn mir in der Phase? Hatte ich so eine Phase? Hatte ich diese schmerzlichen Erlebnisse? Oder hatte ich sie gar nicht? Hatte ich sie in der Bekanntschaft? Man reflektiert, man überprüft im Prinzip eigene Wahrnehmung, man überprüft eigenes Verhalten. Und ich würde sagen, dass das in der Kunst und im Theater auf freiwilliger Basis passiert. Das hat ja so einen hohen gesellschaftlichen und auch so einen hohen sozialen Wert. Heute wird ja, abgesehen von bestimmten Formen im Kinder- und Jugendtheater, wo man im Prinzip über Rekrutierung des Publikums oder mit Rekrutierungsmechanismen im Publikum arbeitet, ist das ja hoch freiwillig. Und wenn denn Leute immer wieder kommen und das gerne sehen, die freuen sich ja nicht daran oder zum größten Teil, dass sich dort Leute seelisch nackig machen, sondern sie reiben sich ja an dem, dass sie sagen, der verhält sich so, die verhält sich so, wie verhalte ich mich denn oder wie verhält sich denn mein Umfeld in der Situation? Das finde ich so wertvoll. Und ich finde auch im Rahmen der immer weiter zunehmenden Diversität und auch immer lauter artikulierten Formen von Betroffenheit, von Schmerz, von Verlusten, spielt das auch eine Rolle. Es ist ja so, dass im Prinzip auch diese Form von Reflexion, wenn es um Verluste, um Schmerz, um körperliche Betroffenheit oder wie sie furchtbare körperliche Erlebnisse oder sowas, diese darüber reden, löst ja im Prinzip auch Formen von Verständigung aus. Von Verständigung mit sich selber und, wenn man das als Gruppe erlebt, auch mit Formen von Verständigung in der Gruppe. Also wenn das 50 Mann oder 200 Mann in diesem Dinker leben, ja, und dann abends danach nach Hause gehen. Und das war für mich eigentlich im Theater schon immer so. Wenn nach guten Stücken gehst du nach Hause und quatscht mit völlig fremden Leuten und sagst, das war ja... Oder manchmal läuft man auch eine halbe Stunde wortlos nebeneinander und in der Straßenbahn beim Aussteigen quatscht dich denn da einer an. Ob er sich nun freut oder Tränen hat, das hing vom Stück ab. Ja? Aber das ist das Besondere. Angelika hat das eigentlich ganz gut beschrieben. Und ich glaube auch, dass dieses mündig werden, das ist ein langer Prozess im Osten. Also die Erwartungen, die im Prinzip an die neue Gesellschaft gestellt wurden und auch die Herausforderungen, die sind ja, jede Veränderung hat Gewinner und Verlierer. Das ist ja auch eine Erkenntnis der Wende. Ja, und man muss eben versuchen, Systeme oder Mechanismen oder Strategien zu entwickeln und zu erkennen, dass man im Prinzip dabei Oberwasser behält, dass man da mit sich und seinen Freund oder seine Freundin mit durchzieht und seine Kinder vielleicht ohne und noch die Oma und die Mutter. Also allen, die man denkt, die zum persönlichen Schutzraum gehören. Und ganz toll ist es ja, wenn man noch Freunde hat, ja, dass man die ohne sagt, du, ich helfe dir und wie geht's dir oder sowas. Das sind Formen, die sich im Osten... die es eigentlich immer gab, aber die schmerzhaften Erfahrungen, dass es auch Verlierer gab, also auch massiv Verlierer, das setzt jetzt auch immer noch ein. Man sieht es ja auch an der AfD, also womit die arbeiten, die können ja diese Impulse decken, ja, die sind ja nicht oder aufwecken oder sowas. Ja, es gab in den Veränderungen Gewinner und Verlierer und das ist für mich auch eine der großen Erkenntnisse und das ist für mich auch eine ganz große Herausforderung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und aber auch eine große Herausforderung, wenn man über Reflektieren nachdenkt. Also auch nur alleine durch drüber reden und gemeinsam überleben. Dieses Reflektieren stärkt auch.
Das ist ja auch ein klassisches Prinzip im Theater. Ne? Durch das Geschehen auf der Bühne so einen Moment der eigenen Katharsis durchleben zu können. Angelika, wenn du arbeitest ja mit konkreten Biografien, das klang ja auch schon immer mal wieder zwischendrin an. Gibt es denn Themen und Fragestellungen, die da aufgekommen sind in deiner Arbeit bisher, auch so in Leipzig und im ostdeutschen Raum, wo du sagst, die sind noch gar nicht genügend auf der Bühne zu sehen? Das sind komplexe Verhältnisse, die noch gar nicht betrachtet wurden.
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich in den prozessbasierten und auch zeitbasierten Medien arbeite, aber nicht nur dezidiert auf der Bühne, sondern auch im bildenden Kunstbereich. Deswegen ist so mein Referenzraum, also bildet auch, oder mein Kontext bildet auch Ausstellungsräume und Orte ab. Und weil du davor gefragt hast nach Bühnenstücke, da würde ich vielleicht jetzt erstmal noch so ein paar, also ich hänge immer so ein bisschen hinterher, merke ich, aber dann würde ich erstmal noch so ein paar Ausstellungen kurz benennen, die mich in der letzten 15 Jahre hier begleitet haben. Das ist zum einen, gibt es hier die Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig, die sich ganz klar mit einer Ausstellung Up Till Now von Julia Kurz und Anna Jehle kuratiert, sich diesem Performance- und DDR-Kontext gewidmet haben. Dann gibt es, jetzt erst neuerlich gab es eine große Werksausstellung von Gabriele Stötzer in der Ausstellung, also in der GFZK. Ich muss aber auch an so eine aktuelle Ausstellung in Jena denken, offener Prozess, also den NSU-Komplex offenlegen. Also das sind alles für mich, weil du jetzt gefragt hast, nach welche Themen denn weiter behandelt werden müssen oder vielleicht auch nach einer Lehrstelle. Also was ist vielleicht eine Lehrstelle? Ich glaube, dass es eine Bühnenshow, eine Ausstellung gar nicht fassen kann, sondern dass es eigentlich sehr schön ist zu sehen, wie an unterschiedlichen Orten die Themen immer virulent sind und wie man auch aufeinander verweisen kann. Wenn man jetzt oder wenn du fragst nach Biografiearbeit und was da fehlt, da glaube ich, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, fehlt es für mich in der Bereitschaft, diese Themen auch vor allem aus Frauenperspektive und auch aus Frauen einer älteren Generation. Schließe ich mich auch mit ein, einer älteren Generation, nicht nur unter 35, die auch zu verhandeln und zu besprechen und auch, dass sie gehört werden. Und von daher fehlt es eher nicht an der Bereitschaft von uns Künstlerinnen, Themen reinzubringen, sondern es fehlt vielleicht eher an der Vermittlungsarbeit. Wie schaffe ich das, dass eine Jugendliche sich das Theaterstück anschauen? Also wie sieht die Vermittlungsarbeit hinsichtlich den Schulen aus, aber auch im größeren Publikumsbereich? Ja, das wäre so meine Antwort, weil ich sehe, es ist alles da. Es ist einfach nur die Frage der Sichtbarkeit und dann aber auch der Sichtbarkeit in unterschiedlichen Kontexten. Also wo wird drüber gesprochen in Magazinen, in Podcasts wie hier, in Symposien? Also wer interessiert sich dafür? Und da vielleicht gar nicht zu denken, wen könnte es interessieren, sondern es ist interessant, also her damit und raus damit.
Frank, möchtest du noch was ergänzen?
Ich will Angelika noch ein kleines bisschen ergänzen. Ich kann dem zustimmen. Es gab, um jetzt nochmal zwei Fragen zurückzugehen, um auf Torben Itz nochmal einzugehen, es gab auch ganz stark die Tendenz, hierarchiefreier zu arbeiten in den Theatern und in den Künstlergruppen. Die gibt es immer noch. Und das ist im Prinzip von ganz vielen, ich bin ja hier nur ganz viel unterwegs, jeden Tag. Ich bin seit 63 Jahren jeden Tag nur noch unterwegs, ja. So insgesamt, ja. Und das ist ein großer Traum am Theater oder zwischen Künstlern, dass man im Prinzip Hierarchien oder Unterstellungen oder Abhängigkeiten immer neu zu diskutieren. Und das ist im Prinzip eine der ganz großen Enttäuschungen des Stadttheaters. Das ist für mich auch eine Erkenntnis, die da ist. 89 ist man anders gestartet. Also viele Leute, die aus dem Stadttheater kamen, das stimmt, werden ja mit jedem Intendantenwechsel willkürlich so würde ein wissenschaftliches Institut niemals mit seinem Personal umgehen, ja. Die holen dann eben die stellen dann immer neue Abhängigkeiten her, man ist da sehr willkürlich in Arbeitsverhältnissen. Das ist ja eigentlich eine der negativen Erfahrungen des Stadttheaters und in den großen Orchestern ist es genauso. Und daher kommt ja auch dieser große Traum, dass man im Prinzip in selber sich vereinbarten Abhängigkeiten künstlerisch äußert in der Gruppe. Das ergänzt, glaube ich, das, was Angelika hier gerade sagte, also auch genauso Frauen, also alle die der Meinung waren, sie werden nicht gehört oder können sich nicht öffentlich artikulieren, dazu gehören ja Künstler oder Theatermacher auch, dass die sich neu organisieren und Formen von Mündigkeit Formen von Präsenz selber organisieren und herstellen. Ich glaube, das ist eine große gesellschaftliche Herausforderung und dass man das zulässt, dass eine Gesellschaft sowas zulässt und sagt, wenn das für uns Relevanz hat oder wenn uns eure Konzepte überzeugen, sind wir auch bereit, ausgehandelt, euch Geld zur Verfügung zu stellen. Also ihr könnt denn auch unter professionellen Bedingungen arbeiten. Ich glaube, das ist nochmal was ganz, ganz wichtig. Das betrifft, was Angelika sagte, also auch im Prinzip immer mit einem ganz starken, sensiblen Duktus auf Verletzlichkeit. Das ist ja auch ganz wichtig, aber dass man sagt, das gehört zu einer Gesellschaft, dass auch diejenigen, die verletzt wurden oder die diskriminiert wurden, sich äußern können. Das ist im Prinzip auch ein ganz, ganz hohes Gut. Und dass man wenn man das im Prinzip bestimmte Prozessformen oder in bestimmte Formate übersetzen kann, kann man sogar damit öffentliches Geld bekommen und damit sogar professionell arbeiten und mit diesen Ergebnissen wieder in die Öffentlichkeit gehen. Das finde ich, das ist, deshalb habe ich nicht den leisesten Zweifel an dieser Gesellschaft. Ich muss mal sagen, dass ich dadurch, dass ich dieses erlebt habe und während es im Osten so war, dass wir im Prinzip arbeiten gegangen sind und nach der also ordentlich gearbeitet haben. Ich hatte eine ferngeheizte Bude, da war ich selten, mit für 34 ferngeheizt, mit einer Badewanne, mit warmem Wasser aus der Wand, für 34 Mark. Ja, also, und habe, ich weiß nicht, ich habe das 10, das 30-fache verdient. Also ich konnte wirklich, ich hatte dann immer einen Jeans, ein Niki und ein paar ordentliche Schuhe und dann ging es los, ja. Also die materielle Unabhängigkeit war da eigentlich für mich viel größer und ich muss mich heute viel mehr um das strategische Überleben auch kümmern. Ich habe ja hier eine Stelle, ich kümmere mich ja nicht nur, also mit dieser Sicht kümmere ich mich natürlich um alle Kollegen, die sich hier unserem Verband angeschlossen haben, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr hohes Gut, dass man mit der Sensibilität eines Einzelnen, dass man daraus Prozesse formen kann und Formate entwickeln kann, die sogar öffentlich gefördert werden. Ich glaube, das ist für mich, da stellt euch das doch mal vor in Russland oder wie es ich, wo man da nun hingehen soll, in anderen Staaten oder in der Türkei, ja, oder sowas. Das ist schon, wir sind hier schon auf einer Insel der Glückseligkeit, ja, und daran müssen wir arbeiten, dass das so bleibt, ja.
Vielen Dank, ihr zwei.
Ja, ich sage auch danke vor allem für den Einblick, weil für mich ist es immer spannend, noch mehr zu erfahren aus einer Zeit, in der ich zwar schon gelebt habe, aber teilweise noch nicht dieses politische Bewusstsein hatte oder auch das gesellschaftskritische Bewusstsein. Und ich denke, das kommt nur, indem man einander zuhört und erzählt. Und so Formate wie hier finde ich super, dass ihr uns zum Reden gebracht habt. Vielen Dank.
Das war die erste Staffel des Blackbox-Podcasts. Wir danken allen GesprächspartnerInnen und Mitwirkenden. Wenn euch die bisherigen 4 Folgen gefallen haben, dann sagt's weiter, denn alle 4 Themen sind ja zeitlos interessant. Die Blackbox geht jetzt in eine Sendepause, doch sammelt bereits neue Daten und Signale aus der freien Szene Mitte-Ost. Wenn ihr das nicht schon getan habt, klickt gerne auf Abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wenn es hier weitergeht. Ich bin Betty Magel, die Redaktion hat mit mir zusammen Eva Morlang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Blackbox, der Theaterpodcast für die freie Szene Mitte-Ost. Ein Kooperationsprojekt der Landesverbände der Freien Theater Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur.